So, wir packen an diesem Wochenende ein ganz wichtiges Thema an und darum, über dieses Wochenende findet ein harten geistlicher Kampf statt. Das Thema dieser Konferenz ist absolut zentral, lebensbestimmend. Es geht um Gott und seine Ehre, es geht um unsere Familien, ihre grundsätzliche Richtung, ihr Wesen, die Art, wie unsere Beziehungen in der Familie leben, wie sie laufen. Es geht um unsere Identität und unser Sein. Wie wichtig ist es nämlich, um dich zu verstehen, dass du Mann bist und nicht Frau, beziehungsweise Frau und nicht Mann. Ich glaube, wenn wir uns beschreiben würden und wir würden diese Tatsache nicht erwähnen oder außer Acht lassen, da würden wir etwas, was zum Kern unseres Wesens gehört, außer Acht lassen. Wir behandeln nämlich dieses Thema an diesem Wochenende, lebensverändernde, heilige Wahrheiten. Und andererseits ist dies ein Thema, bei der die ganze Gesellschaft in eine ganz andere Richtung läuft. Ganz massiv gegen die Richtung von Gottes Wort. Wir stehen, mit anderen Worten, ständig unter massivem Druck. Welt und Teufel schieben uns ständig weg von Gottes Wege. Unser Fleisch macht gerne mit, will nicht standhalten, unsere Köpfe hart wie Kieselsteine machen. Wir geben gerne nach. Und darum ist an diesem Wochenende, wo wir das Thema anpacken, ein geistlicher Kampf. Es ist passend, dass wir gerade gebetet haben. Es ist passend, dass wir immer wieder beten. Herr, hilf uns, überwinde unsere Gegner, allen voran unsere eigene alte Natur. Lehre uns anders denken, verstehen, sehen und handeln. Das ist unsere Bitte, wenn wir diese Themen, diese heiligen Themen, die wichtig sind und wo wir doch feststellen müssen, dass wir in einem Umfeld sind, das uns nicht gerade fördert, diese Sachen besser zu verstehen. Mir ist die Stelle in Jesaja 55 in den Sinn gekommen, als ich dachte über diesen Vortrag nach. Der Herr schreibt da oder sagt, meine Gedanken, sagt er, sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort sein, das aus meinem Munde geht. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Und ich kann euch sagen, ich würde nicht mit viel Zuversicht vor euch stehen heute, wenn es nicht für diese Wahrheit wäre. Meine Zuversicht, unsere Zuversicht als IFBS, ein Thema anzupacken, wo wir wissen, das stoßt bei vielen nur auf Unverständnis. Und vielleicht sogar die Leute, die uns verstehen, werden uns am Schluss missverstehen. Was gibt uns Zuversicht? Diese Wahrheit, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Der Herr geht weiter da an dieser Stelle und verspricht einen wahnsinnigen Segen. Ihr sollt in Freuden ausziehen, im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen vor euch frohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen und so weiter. Das gilt auch für ein umkämpftes Thema wie biblisches Mann und Frau sein. Es gilt für dieses Thema, dass Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken und seine Wege höher als unsere Wege. Wir brauchen hier, wie in jedem Bereich unseres Seins, Gottes Eingreifen und Agieren, um ihn überhaupt verstehen zu können. Ich liebe diese Stelle in Lukas 24, lese ich eigentlich jedes Jahr am Ostermorgen von den Emmaus-Jüngern und nachher die anderen zweifelnden Jünger. Und da heißt es in Vers 45, da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und wir wissen, wenn wir die Evangelien lesen, dass oftmals Jesus Sachen gesagt haben, die Jünger haben es gehört, vielleicht sogar aufgeschrieben, miteinander diskutiert und nicht verstanden. Und hier, da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Es wird uns hier bei diesem Thema nicht anders gehen. Beten wir gerade wieder, dass Gott unser Verständnis öffnet, dass wir die Schrift in diesem Punkt verstehen. Es wäre gut, wenn wir gerade einfach nochmals zum Herrn kommen würden. Ich möchte bitten, Vater, dass du unsere Blindheit vergibst. Ich komme mir wirklich wie diese sture Jünger vor, die so oft etwas gehört haben, vielleicht sogar das nachplappern konnten, aber nicht verstanden haben. Und ich bitte, dass du uns deine Wahrheit zeigst, gerade bei diesem Thema. Vergib unsere Lauheit, unsere fehlende Liebe zu dir, unsere fehlende Freude an deinen Wegen. Herr, wir lieben dich und wir wollen so leben und sein und denken und tun, wie du es bist. Mache uns dir ähnlich, gerade hier in Bezug auf Mann und Frau sein. Amen. Amen. Bereits ab dem ersten Punkt dürfen wir merken, dass wir anders denken, wie der Herr denkt. Ich habe den ersten Punkt so benannt: Christliches Eheleben, jeder für sich vor ihm. Christliches Eheleben, jeder, und dann in Klammern, für sich vor ihm. Wenn in unserer Kultur über das Ideal für eine Mann-Frau-Beziehung gesprochen wird, so wird sehr betont, wie schön und wie angenehm und wie genussvoll diese Beziehung ist, wie gut die beiden es miteinander haben. Wenn man ein Bibelstudium hingegen zu diesem Thema macht, fällt es sofort auf, dass Gott nicht so redet. Gucken wir einen Film, einen romantischen Film. Ah, wie schön die beiden es miteinander haben. Und dann öffnen wir die Bibel und wir denken, Herr, wo sind die Stellen, die betonen, wie schön die beiden es haben sollen? Wo in der Bibel zum Beispiel haben wir etwas wie, siehe wie fein und lieblich ist's, wenn Ehepartner einträchtig beieinander wohnen? Ja, kann man die Brüder auf Ehepaare vielleicht ummünzen, aber es steht nicht so da. Oder wo haben wir die Beschreibung einer engen Beziehung, wie das bei David und Jonathan der Fall war? Die Ehen in der Bibel sind oft relativ sachlich beschrieben. Von Josef zum Beispiel haben wir kapitelweise die Geschichte von ihm und seiner Familie, von seiner Frau wissen wir bloß ihren Namen. Bei Daniel wissen wir nicht einmal das. Wo war sie? Was hat sie getan, als er in der Löwengrube saß? Hat sie auch da ihre Fenster aufgemacht und gebetet? Wir wissen es nicht. Gibt es in der Bibel eine Beziehung zwischen Mann und Frau, wie wir das heute in Filmen sehen? Eigentlich kaum oder gar nicht. Warum? Gott hat doch selbst die Romantik erfunden. Und die überraschende und befreiende Antwort ist, dass Gott weiß, dass er die Beziehung zwischen Mann und Frau am besten fördert. Und er gibt uns entsprechend seine Lehre und seinen Rat. Und diese lässt sich so zusammenfassen, wie ich das hier in der Titel geschrieben habe. In einer christlichen Ehe ist die Grunddynamik jeder vor ihm. Jeder vor ihm. Und da, vielleicht habe ich das dann nur ganz leicht übertrieben und etwas provozierender formuliert, damit man es besser merken kann. Und dass es uns ins Nachdenken bringt, jeder für sich vor ihm. Man könnte den Sinn, was damit gemeint ist, vielleicht mit einer etwas längeren Formulierung, das langsam nicht mehr als Titel taugt, klären. Jeder für sich vor ihm, für den anderen. Was ich damit meine. Wenn die Bibel nämlich über Mann-Frau-Beziehungen redet, redet sie nicht zu beiden Partnern auf einmal. Sondern, und Dies ist eine erstaunliche Wahrheit, weil die Bibel so anders denkt, als wir es denken und wie wir das auch in unseren Gemeinden lehren und tun. Was die Bibel sagt, ist, dass die Bibel zu einem nach dem anderen redet. Zuerst zum Mann, nachher zur Frau. Radikale andere Ansatz. Darum müssen wir es betonen. Gott spricht zu jedem Einzelnen und nicht zur Gemeinschaft. Jeder für sich, vor ihm, für den anderen. Warum macht er das? Also er erklärt es nicht direkt, aber es liegt eigentlich auf der Hand. Denn die Art, wie Gott sich ausdrückt, impliziert ganz klar, automatisch, dass das Verhalten der einen Person vom Verhalten der anderen Person unabhängig ist. Wenn ich etwas mit meinem Sohn spreche und ich sage, wenn dein Bruder das und das und das gemacht hat, dann tue du dies, dann impliziere ich, die beiden haben irgendwie etwas miteinander zu tun. Hingegen, wenn ich sage, oh, könntest du nicht den Boden aufnehmen in der Küche? Da ist es unpassend, wenn er sagt, aber mein Bruder hat, ja, ich habe nicht vom Bruder geredet. Könntest du den Boden aufnehmen? Und der Herr macht das hier auch. Indem er den Mann anspricht, alleine impliziert er, klammern wir jetzt seine Frau aus, jetzt habe ich dir was zu sagen. Dann klammert er den Mann aus und spricht zur Frau. Diese Sicht brauchen wir. Wir müssen nämlich von dem Denken befreit werden, wie du mir, so ich dir. Unser selbstsüchtiger Denkort geht ganz von selbst in diese Richtung. Wir sind eigentlich relativ gerne bereit zu geben und zu dienen, solange wir etwas zurückbekommen. Wenn du das nicht glaubst, so stehe an der Kasse im Einkaufszentrum. Die Leute weinen nicht, wenn sie das Geld einfach hinblättern und übergeben und ein Franken oder ein Euro nach dem anderen fremde Leute abgeben. Wieso? Die haben meistens immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Ja, sie bekommen auch etwas zurück. Und diese Art der Gegenseitigkeit, das ist passend und richtig für die Geschäftswelt, aber nicht für die Beziehungswelt. Man könnte das Ganze etwas prägnanter und praktischer formulieren. Die Mann-Frau-Beziehung, wie Gott sie will, erwartet vom Mann, dass er sein Mannsein bzw. seine Aufgabe für die Frau und für den Herrn auslebt, unabhängig von dem, wie sie ist. Und ebenso erwartet sie von der Frau, dass sie ihr Frausein bzw. ihre Aufgabe für den Mann und für den Herrn auslebt, unabhängig vom Mann. Und darum ist es passend und richtig zu sagen, dass biblisches Mann und Frausein die Basis glücklicher Familien und Singles ist. Vielleicht dieser letzte Schritt ein bisschen schnell gegangen. Das liegt eigentlich auf der Hand. Herr, was sagst du in deinem Wort zur Ehe? Und dann schlagen wir das auf und in diesen Abschnitt über Ehe sagt der Herr, Männer, dann redet er, Frauen, dann redet er und redet nie zu uns beiden. Was kann ich lernen? Aha, der Schlüssel für glückliche, gottverherrlichende, erfolgreiche, gelungene Beziehungen hat in dem Sinn mit mir als Mann zu tun und mit ihr als Frau und nicht in einer Gegenseitigkeit, sondern mir vor dir her, ich vor dir und sie vor dir. Und diese Perspektive, die zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Um das zu bestätigen, habe ich in der Vorbereitung dieses Referats ein systematisches Themenstudium über Ehebeziehungen im ganzen Neuen Testament, um es etwas kürzer zu machen, gemacht. Und das Ergebnis war erstaunlich eindeutig. Soweit ich sehen konnte, waren alle NT-Stellen ohne Ausnahme einseitig formuliert. An den Mann oder an die Frau. Und wenn es um die Dynamik innerhalb der Ehe ging, so betont der Herr, dass die Männer ihre Aufgabe als Männer und die Frauen ihre Aufgabe als Frauen erfüllen. Es ist erstaunlich. Nie redet der Herr im Sinne einer Gegenseitigkeit. Du siehst nie, dienet einander, nie, liebt einander, nie, streitet nicht, redet miteinander, sorgt für gute Kommunikation, macht miteinander ab. Diese Formulierungen fehlen ganz. Höchstens, dass sie ganz allgemein formuliert wurden, unter uns als christliche Brüder, und dass man das auch auf die Ehe anwenden könnte, wie sie für alle Beziehungen gelten. Fazit ist eigentlich ja darum klar. Was macht eine gottgefällige Ehe aus? Biblisches Mannsein und Frausein. Das ist ein ganz anderer, aber wie es zu Gott passt, ein ganz weiser Ansatz. Denn wenn das der Schlüssel ist, sind Singles genauso betroffen wie Ehepartner. Eigentlich selbstverständlich. Das, was eine gute Beziehung ausmacht, hat mehr mit unser Sein zu tun als mit unser Verhalten. Unser Verhalten ist ein eheliches Verhalten, aber mein Sein, ich verändere mein Sein nicht, wenn ich heirate. Ich verändere mein Sein auch nicht, wenn meine Frau morgen stirbt. Oder sie verändert ihres nicht, wenn ich sterbe. Sie ist immer noch die gleiche Person. Also, selbstverständlich sind die Singles auch davon betroffen. Und das aus zwei Gründen. Erstens ist Mann und Frau sein etwas, das viel tiefer liegt als die Frage, ob wir ledig oder verheiratet sind. Ein Mann, Überraschung, ein Mann wird nicht erst ein Mann, wenn er heiratet. Ich weiß, die Logik ist etwas schwer, aber stimmt. Ein Mann ist auch ein Mann, wenn er Single ist. Auch wenn er keine Frau hat und umgekehrt auch. Und dieser Mann soll und muss und darf sein Mannsein auch als Single unbedingt zu Gottes Ehre entwickeln, fördern, reifen und ausleben. Und Frauen, ihr seid genauso. 100% Frau, auch wenn ihr keinen Mann habt. Und eure Frau sein muss und soll und darf auch als Single unbedingt zu Gottes Ehre entwickelt, gefördert, gereift und ausgelebt werden. Gerade in der heutigen Welt, in einer Zeit, die im Blick auf Mann und Frau sein an Orientierungslosigkeit absolut zugrunde geht, verloren und hilflos ist, im Dunkeln tappend. Sowohl leider der Leib Christi als auch die Welt braucht dringend überzeugte Vorbilder von Christen, die die geschlechterspezifischen Rollen und Aufgaben freudig, als völlig logisch, als weise und überzeugend und begehrenswert und drin schon sattelfest sind, bejahen. Dies hat mit unserer Identität, nicht mit bestimmten Beziehungen zu tun. Das ist der erste Grund, warum Singles genauso betroffen sind. Mann sein und Frau sein fängt nicht am Hochzeitstag an. Zweiter Grund, warum diese Wahrheit genauso für Singles von Relevanz ist, nämlich das Wahrnehmen des biblischen Verständnisses von Mann und Frau sein bestimmt unser Umgang miteinander nicht nur in der Ehe, sondern in jeder Begegnung zwischen Männern und Frauen. Denn, nochmals eine Überraschung, in jeder solchen Situation begegnet sich ein Mann und eine Frau. Und ich hoffe, es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man Männer anders begegnen soll als Frauen und umgekehrt. Mann und Frau sein und darum biblisches Mann und Frau sein ist etwas Alltägliches, Detailliertes, sich in Dutzend Kleinigkeiten ausdrückendes. Und darum ist das obige Fazit der biblischen Lehre, was macht eine gottgefällige Ehe aus, biblisches Mann und Frau sein, das ist etwas für Bedeutung für alle Singles, in alle ihre Begegnungen. Und nebenbei gesagt, ist dies sicher der Grund für die Spannung im Neuen Testament im Blick auf Ehe und Ehelosigkeit. Einerseits ist es ganz eindeutig, dass die Bibel und das Neue Testament eine positive Einstellung gegenüber der Ehe hat. Paulus, nicht Paulus, Hebräerbriefschreiber, schreibt, die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen. Und Paulus schreibt in 1. Korinther, er hätte das Recht gehabt, eine Schwester als Ehefrau mit sich zu führen, wie die anderen Apostel. Diejenigen, die gebeten werden, nicht zu heiraten, die machen es nach teuflischen Lehren. Also man kann heiraten nicht gebieten. Nicht, man kann das Heiraten nicht verbieten. Also positiv, Neues Testament ist positiv gegenüber die Ehe. Aber andererseits stellt das Neue Testament deutlich, dass Ledigsein als im Blick auf das Königreich Gottes als etwas vorteilhafter oder sogar besser da. Jesus korrigierte die Jünger nicht, als sie sagten, oh, wenn das so ist mit einer Frau und einem Mann, dann wäre es besser, nicht zu heiraten. Wenn man das heute in der Gemeinde sagen würde, da würde, schätze ich mal, 99% oder mehr von uns Pastoren sagen, nein, das habe ich nicht gemeint. Jesus, das können nicht alle fassen, aber wer es fassen kann, der fasse es. Oder er erklärt auch, dass menschliche Ehen nur auf das Irdische begrenzt sind. Im Himmel gibt es nur eine Ehe, nämlich zwischen Christus und der Gemeinde. Jesus erwähnte, dass Menschen um des Königreichs willen nicht nur Vater und Mutter womöglich verlassen, sondern auch ihre Frauen. Und dann diese erstaunliche Stelle in 1. Timotheus 5 über das Eintragen der Witwen. Und es ist offensichtlich, dass Paulus von einer Handhabung spricht, bei der die Witwen ein Gelübde ablegen müssten, nicht mehr zu heiraten. Stell dir das vor in unseren Gemeinden. Ja, du kannst bei uns eingetragen werden, wir werden dich auch unterstützen, aber du musst versprechen, nicht mehr zu heiraten. Jetzt bist du mit Christus vermählt. Das, glaube ich, ist ziemlich fern von unserer Gedankenwelt. Wenn eine alte 70-jährige Frau wieder einen Mann findet und heiratet, dann sind wir alle glücklich und bekommen die Schmetterlinge wieder, obwohl sie so alt ist. Nein, Paulus spricht hier ganz harte Worte. Er beschreibt das so, sie geben ihre Begierde nach, die Leute, die dieses Gelübde ablegen und dann heiraten. Christus zuwider. Oh. Sie würden ihm, sagen sie, die Treue brechen. Das können wir uns nicht vorstellen. Wir denken anders. Gott sieht das hier aber so. Er sieht Ledigsein als in einem wichtigen Sinne besser. Wo kommt das her? Aus der Wahrnehmung, dass das Grundlegende nicht die Ehe ist, sondern das Mann und Frau sein. Das sitzt viel tiefer und da sind alle betroffen. Also, Mann und Frau sein, Schlüssel für eine gottgefällige Ehe. Ist es darum ein Wunder, dass in einer feministisch geprägten Kultur, in der die Bedeutung des Mann- und Frauseins unbekannt ist, wir im Blick auf Ehe und Scheidung so viel Zerstörerisches erleben. Das ist völlig logisch. Wenn wir unseren Blick für biblisches Mann- und Frausein verlieren, dann können wir nur warten, bis die Ehen auseinanderfliegen. Wenn eine klare Sicht für die Bedeutung des Mann- und Frauseins verloren geht, so geht natürlich alle gesunde Ehedynamiken auch flöten. Um Ehen zu stärken, braucht es nicht nur Feuerwehrübungen, wenn es schon im Dach brennt, sondern vorbeugende Arbeit in der Lehre und Unterweisung, nämlich über die Bedeutung des Mann- und Frauseins. Now, der Mangel an einer biblischen Sicht unserer Identität als Männer und Frauen erklärt auch die Epidemie der sexuellen Sünden, inklusive Augenlust, Fantasien, Pornografie und Unzufriedenheit, was auch vor der Gemeindetür nicht Halt macht. Augenlust, Unzufriedenheit und Pornografie? Was hat das mit biblisches Mann- und Frausein zu tun? Eine ganze Menge. Selbstverständlich werden diese Probleme durch ein falsches Verständnis, eine falsche Sicht des anderen Geschlechts gefördert. Und nebenbei gesagt, ein falsches Verständnis des eigenen Geschlechts. Darum, man kämpft dagegen unter anderem mit guten Büchern und guten Predigten und Gesprächen und Bibelstudien über Mann und Frau sein, wie Gott sie geschaffen hat. Wer ein solches Buch liest, wie dieses orange Buch da hinten oder Revolution der Geschlechter auf der Büchertisch, Bücher über Grundsätzliches, was lehrt die Bibel zum Mann und zum Frau sein, was tut derjenige, der das liest? Er kämpft unter anderem gegen seine Versuchung zur sexuellen Sünde oder Pornografie oder Unzufriedenheit. Ich hoffe, ich habe da nicht ein Monster jetzt kreiert, dass wenn ihr jemand so ein Buch lesen sieht, ach, der hat ein Problem mit Pornografie. Nicht unbedingt. Okay? So, das Gleiche gilt für Frauen, die gegen ihre Versuchungen kämpfen, fantasieren, Unzufriedenheit oder sich nach dem üblichen, kalten, harten, übersexten und doch entweiblichten Frausein zu orientieren und sie anziehend und attraktiv und begehrenswert zu finden. So, wenn ich jetzt das büschele und diesen ersten Punkt nochmals zusammenfasse. Wenn die Bibel über Ehedynamik redet, redet sie vorwiegend zu jedem für sich. Und zwar zum Mann als Mann und zur Frau als Frau. Das Geheimnis einer gottgefälligen Ehe wurzelt demnach in das Ausleben des Mann- und Frauseins nach biblischem Vorbild. Da es um unser Sein geht, betrifft dies Singles wie Verheiratete, Alte wie Junge, sogar Mädchen und Jungs. Das hat am Schluss mit all der Dynamiken der Beziehungen zwischen Männern und Frauen zu tun. Na, diese grundsätzliche Sicht, es hat gewaltige Folgen für unsere praktische Sicht der Ehe. Zweiter Punkt. Das christliche Eheleben ist ein Spiegel Christi. Das christliche Eheleben, jeder für sich, vor ihm, für den anderen. Das christliche Eheleben ist ein Spiegel Christi. Punkt 2. Wenn es zum Beispiel Gott vor allem darum geht, wie sich der Einzelne verhält, was ist denn eine gute Ehe? Ja, wir würden sagen, eine harmonische. Denn wir schauen auf das Miteinander mehr als auf das für den anderen. Seht ihr die beiden Ansätze? Miteinander, das wollen wir. Für den anderen ist Gottes Ansatz. Aus Gottes Blickwinkel ist es entsprechend interessanter, nicht ob die Ehe gut ist, sondern ob der Ehepartner gut ist. Eine Ehe, die ihn verherrlicht, könnte auch eine Ehe sein, in dem der eine Partner sich gar nicht richtig verhält oder sogar ungläubig ist. Auch eine solche Ehe kann Gottes Hauptziel für eine Ehe erfüllen, nämlich, dass sie ihn und seine Urehe widerspiegelt. Die eigentliche Ehe, das Vorbild im Blick, worauf alle anderen Ehen nur Abbilder sind. Eine gottverherrlichende Ehe widerspiegelt diese Liebesbeziehung zwischen Gott und seiner Braut, der Gemeinde. Dieser Aspekt der ehelichen Beziehung ist für die Bibel sehr zentral. Immer wieder wird darauf hingewiesen, dass unsere Ehe Abbilder sind. Jesus ist der Bräutigam, der die Braut hat. Darum fasten seine Jünger nicht, oder damals noch nicht. Darum wird so oft im Alten Testament Sünde nicht bloß mit Götzendienst verglichen, sondern auch mit geistlicher Ehebruch. Alle Götzendienst, Gott durch etwas anderes zu ersetzen, ist geistliche Untreue, geistlicher Ehebruch. Das ist die Sicht der Bibel. Immer wieder, nicht wahr? Und das wirft die springende Frage auf. Kann eine solche Ehe, wie Gott sie mit uns hat, in seine Augen eine gute Ehe sein? Pass auf, wie du antwortest. Kann eine solche Ehe, wie Gott sie mit uns hat, eine gute sein? Natürlich ist nicht alles, wie es sein soll. Aber ist die Beziehung von Gottes Augen aus gut, akzeptabel, zumutbar? Lohnt es sich? Wenn wir Nein sagen würden, würden wir eigentlich damit sagen, Gott, du lässt dich besser von uns scheiden. Und das ist Gott sei Dank nicht seine Perspektive. Natürlich bemängelt er von einem Ende der Bibel bis zum anderen, dass wir so treulos und undankbar mit ihm umgehen, aber er hat sich verpflichtet, diese Ehe durchzuziehen. Sogar mehr, er hat sich verpflichtet, diese Verlobung durchzuziehen und zur endgültigen und endlich harmonischen Hochzeit und Ehe zu bringen. Also, wenn wir überlegen, das ist die Vorbildehe zwischen Gott und uns, mit dieser Eigenschaft der Vorbildehe im Blick, was ist eine gute Ehe? Eine Gott wohlgefällige Ehe ist eine Ehe, die Christi-Ehe treu widerspiegelt. Das ist Hauptsinn und Hauptzweck der Ehe, und zwar, wie oben, jeder unabhängig vom anderen. Der Mann spiegelt Christus wider, wenn er seine Frau dient und sie liebt und sie jüngert und sie leitet, auch wenn sie widerspenstig ist. Die Frau widerspiegelt treu die Ehebeziehung Christi, wenn sie sich einem ungehorsamen Ehemann unterstellt, wie Christus das auch in seinem Leiden tat. 1. Petrus 3. Und es wie Christus dem anheimstellt, der gerecht richtet. Sie widerspiegelt Christus, wenn sie ohne Worte durch ihr untadeliges Leben ihren Mann zu gewinnen versucht, der nicht an das Wort glaubt. Leute, das muss unsere Perspektiven über unsere Ehen und über manche Ehen der Gemeinde total verändern. Auch Ehen, die wir als leiderfüllte Tragödien ansehen, sollen treffender aus Gottes Blickwinkel als herrliche Möglichkeiten gesehen werden, Christus wiederzuspiegeln. Im großen Leiden, wohlgesagt, im großen Leiden. Aber wenn wir nicht fähig sind, Christus im Leiden zu widerspiegeln, müssen wir uns fragen, wie gut wir ihn denn überhaupt widerspiegeln können. Herr, ich widerspiegle dich gern, solange ich nicht leiden muss. Wen möchtest du widerspiegeln? Ich bin der Mann des Leidens. Und vielleicht hilft dieses Bild. Überlege, wie du diesen Satz zu Ende sprechen könntest. Oder vielleicht sprechen wollen würdest, wenn du Single bist. Schatz, mit dir verheiratet zu sein, ist wie? Schatz, mit dir verheiratet zu sein, ist wie? Ja, vermutlich kommen uns mehrere Ideen in den Sinn. Das ist gut so. Ehen sind mehrschichtig und haben verschiedene Aspekte und Seiten. Was wäre aber eines der ernüchterndsten Sätze, die man hier sprechen könnte? Wohlgemerkt, er muss treffend und wahr sein und nicht aus dem Effekt. Gott hat mehr als einmal in seinem Wort den Satz so fertig geredet. Schatz, mit dir verheiratet zu sein, ist wie mit einer untreuen Hure verheiratet zu sein. Das ist die Botschaft von Hosea zum Beispiel. Meine Ehe mit dir, sagt der Herr, ist wie mit einer Hure. Aber, fährt er fort, ich bleibe bei dir. Ich gebe dich nicht auf, auch wenn du davonläufst und mir wieder untreu bist. So will ich dich bestrafen, aber auch nochmals zurückkaufen. Das ist ein Märchen ziemlich anders als die Gebrüder Grimm. Man könnte sagen, das ist ein grimmigeres Märchen. Nein. Wenn Gottes Märchen so aussieht, was geben wir für unsere Ehen in ihren Schwierigkeiten die Hoffnung auf? Was fördern wir unterschwellig Unzufriedenheit, kalter Krieg und Murren und sogar Scheidungen mit unseren unsinnigen Perspektiven? Selbst die schwierigste Ehe bietet jedem Partner eine Gelegenheit, unabhängig vom anderen eine gottverherrlichende Ehe draus zu machen, wenn er nach Gottes Vorbild sich verhält. Vielleicht hast du den Satz gehört, um eine gute Ehe zu sein, braucht es zwei. Schon gehört? Das stimmt. Es braucht dich und es braucht Gott. Aber es braucht den Partner nicht. Der kann, 1. Petrus 3, machen, was er will. Der kann dem Wort ungehorsam sein. Kann ich Gott verherrlichen? Kann diese Ehe Gott verherrlichen, wenn er nicht das Seine tut? Und wie? Sonst wäre unsere Ehe mit dem Herrn Gott nicht verherrlichend und das ist undenkbar. Nein, natürlich, Gott verherrlicht sich, wenn er mit uns widerspenstige, engstirnige, dickschädelige Leute umgeht, wie wir es sind. Es braucht nicht zwei Menschen, es braucht einer und Gott. Fußnote. Dies ist keine Aussage über biblische Gründe für eine Scheidung. Es ist klar, dass es biblische Gründe für eine Scheidung gibt. Also, ich rede nicht drüber. Es geht mir hier um eine Vision oder eine Sicht über ehelichen Kämpfe. Und dass es nicht zwei braucht, sondern eine, um mitten in einer schlimmen Situation Gott zu verherrlichen und sogar aus der Ehe mit ihren Schwierigkeiten eine Ehe zu machen, in der Gott verherrlicht wird. Nicht, weil es keine Schwierigkeiten mehr gibt. Nicht, weil die Ehepartnerschaft so harmonisch ist, sondern sogar trotz der Tatsache, dass es nicht harmonisch ist. Trotz sogar möglicherweise der Tatsache, dass einer gar nicht am Herrn glaubt und nicht glauben will. Das ist Gottes Blick für seine Ehe. Es ist interessant, jetzt von diesem Blickwinkel aus zu fragen, warum hasst Gott Scheidung? Hassen? Der Herr sagt nicht so oft in seinem Wort, dass er Dinge hasst. Er sagt, dass er Scheidung hasst. Du kannst es dann eigentlich zusammenreimen. Ja, was sagt es über, wie widerspiegele ich etwas in Christus, wenn ich sage, fertig, ich hab's bis hier mit dir, ich halte es nicht mehr aus, ich muss Luft haben, ich muss Dampf ablassen, ich muss irgendwelche andere Formulierungen. Es geht nicht mehr, wir lassen uns scheiden. Was habe ich hier für ein Statement über Gott abgegeben? Der Herr, der mit uns durch allerlei Schwierigkeiten geht und uns nicht aufgibt, sich nicht von uns scheidet, diese Eigenschaft Gottes braucht, darf ich es sagen, es braucht schwierige Ehen, in denen Christen um Christi willen und wie Christus ausharren und seine Geduld und Liebe widerspiegeln. Wie können wir Jesus Christus widerspiegeln, wenn das ungeschriebene Gesetz in der Gemeinde ist, sobald eine Ehe schwierig ist, hören wir auf. Dann proklamieren wir der Welt, Christen sind fähig, gute Ehen zu führen, sind aber nicht fähig, in schwierigen Ehen auszuharren. Das ist nicht, glaube ich, was wir sagen möchten. Nein, wir möchten uns dem Herrn widerspiegeln, der nicht aufgibt mit uns Dickköpfe. Jetzt kommen wir zu Punkt 3, ganz kurz am Schluss, die letzten zwei Punkte. Das christliche Eheleben ist Heiligung. Das christliche Eheleben ist Heiligung. So eigentlich gibt es in der Jüngerschaft oder in der Heiligung oder der biblischen Seelsorge, wie das man nennt, keine Gegenseitigkeit oder mindestens nicht als Grund unseres Verhaltens. Natürlich ist es ein Ziel des Wachstums, dass wir uns in der Gegenseitigkeit wachsen. Vielmehr im Grunde genommen ist die Dynamik eine Einseitigkeit, jede für sich. Nicht so sehr ein Miteinander als für den anderen. Eine Erwartung auf Gegenseitigkeit basieren funktioniert nur, solange der andere das Seine oder das Ihre tut. Der andere Ansatz ist von Gott, nicht vom Mensch abhängig. Manche Ehen kommen mir manchmal, oder Ehedynamiken, Ehelehren, vielleicht kann ich sagen, kommen mir so vor wie Verhandlungen aus der Politik. Ja, macht miteinander ab, trifft Kompromisse, du machst das, sie macht das, sie macht das, du machst das. Finde einen gemeinsamen Weg. Und ich denke, reden wir zu Frankreich und Deutschland hier? Oder wo ist in dem Sinn das Christliche, okay, ich diene dir, weil ich es mit Gott mache. Und was du damit tust, das ist zwischen dir und Gott wieder. Eben ohne diese heimliche Forderung, dass wir irgendwie denken, ich bin bereit zu dienen, weil es so schön ist, gedient zu werden. Eine Hand wascht die andere. Ich glaube, ich diene ihr. Und ihr wisst, wie das ist. Ich weiß, wie das in meinem Leben ist. Wenn ich meine Frau diene, es muss nicht einmal in dem Sinn so konkret und bewusst alles ausgesprochen sein. Ich weiß, es geht mir besser, wenn ich mich so verhalte, statt so. Aha. Gottes Ansatz ist ein anderer. Und ganz einfach, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Mein letzter Punkt, das kann ich nur leider kurz erwähnen, eheliche Freude ist Freude am Herrn. Eheliche Freude ist Freude am Herrn. Man könnte ein bisschen provozierender sagen, eheliche Freude ist bloß Freude am Herrn. Denn wenn ich das so sage, natürlich kommt die ketzerische Frage, ist das ein Weg ohne Freude? Überhaupt nicht. Unsere Freude ist vom Herrn und ist darum, genau wie die Ehedynamik, schlussendlich von der anderen Person unabhängig. Und ich habe hier geschrieben, als ich das schrieb, ich bin überführt. Weil ich weiß, wie schnell ich meine Freude doch von meiner Frau bekommen möchte und nicht nur vom Herrn. Aber ich weiß, alle Ersatzfreuden und alle Genüsse sind nicht mit dieser wahrhaften, wirklichen, tiefen, im Leid bewährten Freude vom Herrn zu vergleichen. Und ich hoffe, ihr spürt das durch das ganze Wochenende durch hier, wo wir über diese Themen reden, die Dynamiken, die manchmal angenehm und schön sind und manchmal mit großem Leiden verbunden sind, aber immer und in jeder Situation mit Freude am Herrn verbunden. Amen.